Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 37 und wir haben The Young Gun New Kid in Town vor Mikro, Nick Leonard Arnold.
Leonard Arnold und wer jetzt denkt, wer, habe ich noch nicht gehört, der hat am Wochenende anscheinend kein Ironman Switzerland in Thun geschaut, weil Leonard Arnold ist einfach mal im schwarzen Einteiler ohne Sponsoren drauf an Ruben vorbei in die Führung gelaufen und musste sich auch erst bei Kilometer 30 an Jan van Berkel wieder abgeben und ist am Ende 2 Minuten hinter demselbigen ins Ziel gelaufen und hat einfach bei seinem Ironman-Debüt einen 2. Platz beim Ironman Thun belegt, was unfassbar geil und sau stark ist. Und ist, du hast es im Podcast gesagt, jetzt, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, einen 2:42 Marathon hinten drauf gelaufen und ah nee, das verraten wir jetzt noch nicht. Es gab noch so einen kleinen Twist vorher mit seinem Fahrrad, eine ziemlich unglaubliche Geschichte, aber die erfahrt ihr dann erst im Podcast. Und ja, wir haben über das Rennen in Thun natürlich geredet, da sind wir sofort mit reingekommen und im zweiten Teil des Podcasts geht es noch so ein bisschen mehr über seinen sportlichen Werdegang und was ist das für ein geiler Typ oder was ist sein Trainer und er für eine geile Typen-Kombi. Und ich nehme es vorweg. So ganz realisiert hat er, glaube ich, noch nicht, was er da gemacht hat am Wochenende.
Nee, absolut nicht. Und wir haben extra Hawaii-Hemden angezogen, weil er sich für Nizza qualifiziert hat. Jetzt fragt sich mir ja klar, Nizza, Hawaii. Aber Nick hat es an, habe ich gedacht, ey Mann, klar, der Typ hat sich für die WM qualifiziert. Ich ziehe mir jetzt auch gleich noch ein Hawaii-Hemd an. Mega cooler Typ. Tolle Berichterstattung quasi. Nochmal tolles Fazit vom Rennen in Thun und auch von der Zeit davor. Also ich glaube, es lohnt sich absolut reinzuhören. Und ich habe mich total gefreut und es hat richtig Spaß gemacht. In dem Sinne, ja, rein in den Podcast.
Erst in die Werbung,
dann in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung, Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast. Sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden. Und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein. Alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, er hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt,
sich
du solltest
anmelden.
Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und da sind wir drin, im Chat Nummer 37. Nick, wir haben es gerade gesagt, ich war lange nicht mehr so aufgeregt und erfreut, einen Chat aufzunehmen.
Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt noch aufgeregt sein kannst in deinem Alter.
Na klar, absolut.
Ich dachte, du hast schon alles erlebt. Nee. Ja, wir haben wieder einen Gast.
Gleich rein da. Erstmal Leo, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, freut mich, dabei zu sein.
Runner-up Ironman Switzerland. Ironman-Debüt, ich persönlich muss sagen, kann man vergleichen, auch wenn du jetzt wahrscheinlich sagst, völlig übertrieben, aber so ein bisschen wie Flo Angert damals in Barcelona oder finde ich auch Sebi Kienle in Rot. Schweiz ist eine schwere Strecke, du hast um den Sieg mitgefightet, ich habe es live verfolgt, war super aufgeregt, hab dir auch schon bei Kilometer 33 die erste Nachricht geschickt, ob du Bock hast, im Chat dabei zu sein.
Hast du wirklich? Das hast du mir gar nicht erzählt.
Ich wirklich, nee, ich war so begeistert, als er eiskalt an Ruben vorbeigerannt ist und dann als danach dann Jan van Berkel kam und er einfach nicht nachgelassen hat. Das war wirklich aus Trainersicht und aus Athletensicht von früher absolut geiler Sport. Wie geht's dir jetzt so 4 Tage später?
Ja, also die Beine fühlen sich mittlerweile mal wieder ein bisschen besser an. Gerade natürlich viele Leute, die mir irgendwie gratulieren, viele Namen auch, viele große Namen dabei. Ja, super cool. So, ich glaube, so richtig habe ich es noch nicht auf dem Schirm, was da am Wochenende abging, aber ja, schönes Gefühl, da so ein Ergebnis rausgehauen zu haben.
Nick, hattest du Leo vorher auf dem Schirm?
Ja, ich hatte ihn schon auf dem Schirm, weil er ja auch immer mal dann in Dresden da einen dritten Platz gemacht hat und dann auch ein starkes Rennen auf Gran Canaria gemacht. Und ich habe schon gesehen, dass da noch sich wieder der Nächste anschiebt, der nächste Deutsche, der da auf jeden Fall irgendwann in den nächsten, ich habe gedacht, einem Jahr, anderthalb Jahren oder so nochmal einen raushauen wird. Und ich war dann nicht überrascht, dich da vorne zu sehen. Und ich habe dann aber gedacht, die ganze Zeit, boah, jetzt dann bei Jan van Berkel und sowas da mitrennen, mal gucken, wie lange das gut geht und ob das gut geht bis zur Ziellinie. Und das ist ja absolut, also auch von mir nochmal Glückwunsch zum überragenden Rennen, zum zweiten Platz in Thun. Du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen hat man es auch rausgehört. Ich glaube, du hast es wirklich noch überhaupt gar nicht realisiert, was da passiert ist am Wochenende. Wie hast du dich denn gefühlt, als du über die Ziellinie gelaufen bist? Vielleicht fangen wir da mal an.
Ja, also irgendwie so eine Mischung aus, keine Ahnung, was war das heute für ein Tag so, und mega geil, dass das so auch ein bisschen endlich geklappt hat. So viel Erleichterung auch dabei nach einer schweren Vorbereitung, nach irgendwie einer Woche vorher, die nicht ganz so nach Plan lief, wie man sich das, glaube ich, sonst gerne vorgestellt hätte. Und ja, es kam irgendwie so ein paar Sachen hoch, war mega geil, einfach, keine Ahnung, unbeschreiblich.
Ja, mega krass. Also ich würde sagen, damit wir hier mal ein bisschen Struktur reinbringen, sonst sind wir hier so Fanboy-mäßig, hacken wir gegenseitig.
Aber die Momente müssen wir ja schon noch mitnehmen jetzt hier so am Anfang irgendwie, finde ich. So,
ja, unbedingt.
Finish-Line-Gefühle so ein bisschen rauskitzeln.
Ja, wollte ich gerade auch vorschlagen, weil ich hätte Bock, echt das Rennen durchzugehen, weil man muss mal sagen, ich habe das Leo auch schon vorher gesagt, man ist ja echt Freak. Ich meine, wir haben noch darüber geredet, dass jetzt Nick, dass jetzt so ein Wochenende ohne Ironman ist. Wir sind auf Thun natürlich eingegangen, aber wir waren irgendwie beide so ein bisschen platt von der Betreuung der Athleten, du von der Coverage in Rot und Frankfurt, und dann hast du irgendwie frei und hast keinen Athleten am Start und denkst, okay, kann man mal so ein bisschen locker lassen, und dann guckt man natürlich, öffnet man dann irgendwie die App und dann sieht man, wie sich das Rennen entwickelt, Ruben, super frühe Attacke, dahinter eine Verfolgergruppe, und dann Leo, bist du ja reingefahren. Lass uns mal irgendwie chronologisch das Rennen durchgehen. Schwimmen ist ja so ein bisschen, glaube ich, deine Disziplin, da werden wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, an der du sehr hart gearbeitet hast in den letzten Jahren, wo du mit Sicherheit auch noch am meisten Potenzial hast. War das so ein Schwimmen nach deiner Vorstellung oder hattest du vielleicht sogar darauf spekuliert, noch eine Gruppe weiter vorne mit Sammy Hürzler und Jan van Berkel vielleicht aus dem Wasser rauszukommen?
Ja, also eigentlich habe ich mich in der Gruppe davor gesehen. Ich meine, die letzten beiden Schwimmen, also Dresden und gerade Gran Canaria, Samorin ja auch, war eigentlich so, okay, zweite Gruppe, ja, Vortag noch die Strecke abgeschwommen. Super, gar kein Wellengang, richtig, richtig gut zu schwimmen. Und dann steht man da morgens am Start und es ist der übelste Wellengang, wo man so einmal kurz schluckt und denkt so, okay, sah gestern irgendwie noch ein bisschen entspannter aus. Dann viel durchgewirbelt worden im Wasser, ein bisschen Orientierung vielleicht ein bisschen verloren und da fehlt, glaube ich, einfach die Erfahrung so ein bisschen, die die anderen Jungs dann mitbringen. Deswegen wäre ich da gerne, ja, die Gruppe davor wäre schon deutlich besser gewesen. Aber grundsätzlich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch.
Und du warst dann ja, glaube ich, in der Gruppe mit Marc Eggeling auch, oder? Oder war der vor dir raus?
Nee, genau, es war die Gruppe mit Marc, Tobi Drachler und Patrick Nils war da auch bei.
Also schon noch ein bisschen Horsepower. Seid ihr dann am Anfang zusammengefahren oder hast du gleich das Zepter in die Hand genommen und bist den Jungs erstmal um die Ohren gefahren?
Nee, Marc und ich haben relativ gut zusammengearbeitet, aber der musste dann nach einer Stunde wegen eigenen Problemen irgendwie abreißen lassen. Der war auf einmal nicht mehr im Hinterrad und dann ja, musste ich überlegen, ob ich jetzt vorne reinfahre oder ob ich versuche, da alleine irgendwie die ja, zwischen den Gruppen zu hängen und habe dann irgendwie das Zepter in die Hand genommen und ich habe es auch rausgestoppt, irgendwie Stunde 53, wo ich dann endlich an der Gruppe von Sammy und Jan van Berkel und den Jungs war.
Krass, genau. Also hast du dann rausgestoppt, wo Max weg war und du dann für dich, also du hast bewusst entschieden, okay, jetzt alles oder nichts. Also ich fahre ja nicht alleine rum, sondern ich versuche jetzt da vorne ranzupressen. Hast auf Lab gedrückt oder hast du dann nur geguckt, wie lange war jetzt die gesamte Radstrecke, bis du da warst?
Nee, die gesamte Zeit, also bis ich die okay. Jungs halt gecatcht habe. Also ich habe nachher auch geguckt, ich hatte 70.3 Power die ersten Stunde 50. Also ich bin irgendwie normalized 345 Watt gefahren.
Boah, das ist aber schon mutig für einen Ironman.
Ja, das hätte mir, glaube ich, am Ende auch gut Körner kosten können, aber es ist ja dann irgendwie, ja
gut krass, ausgegangen. Aber okay, also geil, ja, also du hast dann schon so eine smarte Entscheidung getroffen und hast gesagt, okay, ich bin hier jetzt irgendwie im Niemalsland, die Jungs hinter mir sind weg, vor mir ist irgendwie eine Lücke und ich muss jetzt die Entscheidung treffen, fahre ich da jetzt im Rennen ran und gehe ich ein Risiko oder fahre ich hier irgendwie alleine rum und schaff's wahrscheinlich gar nicht mehr nach vorne?
Ja, genau, also ich wusste, dass ich wahrscheinlich aerodynamisch an dem Tag nicht der Beste bin und wusste, wie wichtig es ist, dann quasi einfach in der Gruppe zu sein. So dementsprechend so, okay, jetzt musste. So vorher war so, okay, ist gut, dass du hier zu zweit unterwegs bist, so, aber Ziel ist nach vorne und in dem Moment war so, ja, okay, jetzt hast du eigentlich nicht mehr viel Wahl.
Ja, krass, das ist ja eine Story, auf die wir eigentlich später eingehen wollten. Du bist ja wirklich auf dem Rad deiner Freundin gefahren, wo ich mich als 1,74 Meter großer Kerl erstmal gefragt habe, weil du bist ja, wie groß bist du?
1,90,
1,90 oder was?
Ja, 1,90.
Also ist deine Freundin auch 1,90, dass du auf ihr Rad passt quasi?
Nee, ich glaube so 1,80. Also es war ein M-Rahmen im Endeffekt und ich fahre eigentlich XL. Also.
Aber lass uns da ruhig mal reinhaken. Ja, das finde ich schon. Ich habe das Zielinterview dann mit Paul Kay gehört, wo du gesagt hast, die letzten Wochen liefen nicht so rund. Also gehe ich mal davon aus, dass du einen Radsturz gehabt hast, irgendwie in der unmittelbaren Vorbereitung.
Genau, also vorletzte Woche im Endeffekt mit dem Rad gestürzt, ziemlich dämlich gestürzt. Aber irgendwie, ich hatte ein paar Wunden, es hat sich noch in Grenzen gehalten, so, aber das Rad war halt, der Rahmen ist halt gebrochen und der Lenker auch und hatten dann irgendwie nicht mehr die Chance, das auf die Schnelle irgendwie zu ersetzen. Und dann blieb eigentlich nur die Option, quasi mit dem Rad zu fahren. Alle Spacer, die man so hatte, halt da auf dem Lenker gesetzt, dass es halt so hoch ist, wie es geht. Irgendwie andere Extensions rein, die ein bisschen länger sind, dass man so irgendwie das Gefühl hat, okay, auf dem Rad kann man fahren. Also viel mehr war es dann auch nicht.
Und ich meine, das Krasse ist ja auch wirklich, man muss sagen, Thun ist jetzt nicht irgendwie vergleichbar mit Hamburg, wo du am Deich, also Aero-Position und los, sondern das ist ja auch eins, wo so ein bisschen die Skills gefragt sind, wo es schnelle Abfahrten hat. Also war das für dich kein Problem? Also hast du das dann einfach ausgeschaltet, hast gesagt, ey, ich bin froh, dass ich hier am Start bin, dass ich meine Form abrufen kann? Oder hast du da schon des Öfteren im Rennen mit gehadert, dass du gedacht hast, alter Fuck, warum habe ich jetzt nicht meinen Rubel unterm Hintern, auf gut Deutsch gesagt?
Ja, also die Abfahrten waren jetzt nicht so cool, ehrlicherweise. Also ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt wie auf meinem Rad. Ist schon was anderes. Mein Rad hat halt auch Scheibenbremsen. Jetzt wieder mit Rimbrakes unterwegs gewesen. Also ja, bei den Abfahrten auch bei der Gruppe irgendwie immer ein bisschen verloren. Einfach, wenn man da sich nicht gut fühlt und dann wirklich so schnelle Abfahrten hat, ist das nicht so cool.
krass.
Unfassbar. Also ich finde dieses Mindset so geil. Kannst du mir nicht sagen, aber keine Ahnung, ob ich überhaupt gestartet wäre, wenn ich nur ein M-Rad habe, wenn ich weiß, meins ist normalerweise XL und ich habe mir da jetzt irgendwie gerade so einen DIY-Baukasten zusammengebaut, wo ich mit fahren kann, aber ich weiß im Kopf, das ist nicht optimal und so schon mal in Ironman reinzugehen und dann als zweiten Punkt, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, diese Entscheidung zu treffen, ja, ich presse jetzt an die Gruppe vorne ran und gehe in Ironman, meine erste Langdistanz, so an wie meine 70-3-Pace. Da will ich jetzt nochmal kurz eine Erklärung haben, was du dabei dir gedacht hast.
Ja, ich glaube, wie man es sich wahrscheinlich vorstellen kann, nicht viel. ich glaube, in dem Moment war das so die beste Möglichkeit, so die ich hatte im Endeffekt. Also ich meine, es war klar, dass Rasmus von hinten noch kommt, aber weiß auch nicht, wenn so ein Rasmus-Zug halt ankommt, ob man da überhaupt mitfahren kann. Dementsprechend, ja, lieber versucht selber irgendwie ein bisschen das Zepter in die Hand zu nehmen.
Aber das heißt ja auch, sorry Nick, das heißt ja aber auch, dass du im Vorfeld schon mit der Einstellung rangegangen bist, du willst ganz nach vorne. Also es war kein Rennen, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt meine Langdistanzpremiere, ich will mal schauen, wie das Ganze funktioniert, bist gut vorbereitet und spekulierst vielleicht dann auf einen dieser beiden Nizza-Slots, vielleicht so eine Top-5-Platzierung, wenn es gut läuft, Treppchen, sondern du hast von Anfang an gesagt, ich will so schnell es geht nach vorne, um vorne mit, um den Sieg oder zumindest ums Podest mitzukämpfen. Wie war deine Einstellung vorm Rennen? Weil das ist ja schon, wenn man das raushört, du bist in dieser Situation, bist mit Marc auf dem Vormarsch, und triffst dann ganz bewusst die Entscheidung, nee, ich will jetzt hier die Gruppe erreichen. Das zeigt ja schon von einer gesunden Einstellung auch, was deine Ambition vor dem Rennen anbelangt.
Ja, also durch den Radsturz war eigentlich so, stand ich am Start und habe halt gesagt, okay, so ist geil, dass du am Start bist. So, nicht mehr und nicht weniger. Grundsätzlich davor die Wochen hätte ich mir vielleicht, ja, also ein Slot jetzt vielleicht nicht, aber eine Top 5, irgendwie ein solider Einstand. Wir haben im Vorfeld irgendwie das, glaube ich, relativ gut vorbereitet, wussten, wo man so ungefähr, was man so erreichen kann, wenn es ein richtig guter Tag ist und viel zusammenkommt, so. Nizza-Slot würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt die Zielsetzung war, aber klar, am guten Tag eine Top 5 wäre das Ziel auf jeden Fall gewesen, so ohne die Vorkommnisse dann.
Ich hatte aber genau die Frage eigentlich, gerade wo ich rein wollte, ob dieser Radsturz, dieses zu kleine Fahrrad und so vielleicht auch diese nötige Lockerheit gebracht hat, zu sagen, ey, ist schon erstmal cool, dass ich jetzt überhaupt am Start stehe und dass vielleicht so diese riesen Gedanken machen und Ambitionen und richtige Rennplanung und oh ja, kein Watt zu viel, zu wenig und wie handle ich jetzt, dass das so ein bisschen irgendwie so eine Lockerheit reingebracht hat, dass du gesagt hast, ja komm, ich versuch's jetzt einfach. Ich meine, ich sitze eh auf einer zu kleinen Karre und was soll's, die Vorbereitung war auch nicht perfekt. Dass dann diese Lockerheit auch zu so einer Entscheidung geführt hat, da jetzt vorzufahren?
Ja, ich glaube, also auf jeden Fall. So, das Lockerheit im Rennen, so, das hatte ich in Dresden auch. Da war die Vorbereitung auch nicht ideal. So, das hilft mir schon. Und das war dann einfach so, ja, das geil. Jetzt hast du einfach einen geilen Tag auf dem Rad. Ich glaube, man hat es hin und wieder auch in der Live-Coverage gesehen, dass ich irgendwie in die Kamera gelächelt habe, hier und da mal. So, und es war dann für mich einfach so, ja, geil, nimmst den Tag so mit, wie es geht. Und ja, war dann, dass das dann dabei rauskommt, ganz cool, ja.
Das zieht sich so durch. Es war ja bei Dani Rief das Gleiche. Die hat auch gesagt in Rot, sie hatte überhaupt keine optimale Vorbereitung. Anscheinend ist das neue Geheimrezept im Triathlon. Du brauchst einfach eine scheiß Vorbereitung.
Fred ja auch, vor Weißsee nochmal die Katze überfahren und stimmt, auf die Hüfte gefallen. Also ey, da war stimmt, das auch so. Der Kreis schließt sich.
Stimmt.
Also, aber lass uns ruhig mal einhaken. Du hast die Verfolgergruppe aufgefahren quasi. Und was mir aufgefallen ist dann, da habe ich dann auch so ein bisschen die Bilder eingeschaltet. Die Live-Coverage ist ja auch eine wirklich, finde ich, sensationelle Strecke, glaube ich, oder? Also sowohl Schwimmen als nachher auch die Bilder vom Radfahren, als auch die Stimmung beim Laufen, wo wir später noch zu kommen. Aber das war schon auch ein faires Rennen. Und was mir aufgefallen ist, dass du auch in den Anstiegen, als du dann an der Gruppe dran warst, dir ganz bewusst weit Abstand gehalten hast. War das so eine bewusste Entscheidung oder hattest du da irgendwie im Kopf, oh, jetzt bloß kein Penalty riskieren und zwei Schweizer in der Gruppe, vielleicht sind da auch irgendwie die Kampfrichter dann doch so ein bisschen rot-weiß gesteuert, quasi Schweizer Eidgenossen, oder ist es einfach deine Art, Rennen zu bestreiten, dass du gesagt hast, nee, selbst am Anstieg halte ich diese 10 Meter, weil das ja bei Profis durchaus nicht bei allen gegeben ist?
Ja, also in den letzten Rennen hatte ich das eigentlich auch immer, dass ich eher zu viel Abstand gehalten habe, dass es immer eher so wirkt, als würde ich halt reißen lassen. Vielleicht auch, weil ich noch nicht ganz einschätzen kann, wie nah man überhaupt ran darf, ohne da einen Penalty zu kriegen, aber auch, weil ich halt irgendwie, ja, so fair wie möglich fahren will, einfach, also lieber diese 2-3% ja, fairer oder sicherer, als halt da irgendwie auf Messerskante. Und ich weiß, dass ich ein ganz guter Radfahrer bin und da irgendwie da auch nicht drauf angewiesen bin, jetzt irgendwie jeden Windschatten zu nutzen, der irgendwie sich da auftut.
Ja, mega stark. Und wie war das dann wattmäßig? Das interessiert mich natürlich, wenn du jetzt nach vorne gefahren bist, bis vorher so mit 345 Average rangefahren an die Gruppe. Warst du dann in den Bereichen unterwegs, die du dir ausgedacht hast, wahrscheinlich so 300, 310 Watt? Oder war das dann eher so, dass du mit 260, 270 im Flachen dann gefahren bist?
Ja, ich glaube, wir hatten nachher so normalized 300 im zweiten Stück. Das war dann so Air Race Pace, also diese 345, wo ich das meinem Trainer erzählt habe. Musste der auch kurz schlucken, weil das auf jeden Fall nicht so geplant war, da irgendwie über den Zeitraum das auch zu fahren. Aber ja, so um die 300 Watt bei meinem Körpergewicht, also so diese 4 Watt pro Kilo, die man ja auch immer sagt, war schon das Ziel oder das, was wir auch trainiert haben.
Aber musstest du das nachher auch fahren in der Gruppe oder warst du dann doch eher so, dass du unterwegs warst?
Ja, 285 hatte ich, glaube ich, average dann in der Gruppe, also ein bisschen. Ja. Wie gesagt, die Abfahrten haben mich halt auch immer wieder gekostet, da musste ich immer wieder ein bisschen aufschließen. So. Ich glaube, es gab andere in der Gruppe, die einfach ein bisschen mehr Rennintelligenz hatten und wahrscheinlich noch mal weniger gefahren sind.
Spannend. Und seid ihr dann eigentlich, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, vorne war ja Ruben sehr, sehr weit rausgefahren, hat ja auch sehr früh attackiert, können wir vielleicht nachher auch nochmal besprechen, ob das jetzt schlau war oder nicht, so früh schon das Zepter in die Hand zu nehmen. Seid ihr dann eigentlich an die Gruppe um Maurice rangefahren und die Salvesburg-Brüder oder sind die noch die 2 Minuten vor euch vom Rad gestiegen, die ihr zu dem Zeitpunkt, als du aufgefahren bist, an die Gruppe hatten?
Nee, wir sind tatsächlich noch aufgefahren. Also hin und wieder waren wir in unserer Gruppe so ein bisschen, wo keiner so richtig was machen wollte, dann hat es mal ganz gut geklappt. Dann hatte ich mich ein bisschen erholt und bin auch nach vorne gegangen, habe eine Führung gefahren und dann waren wir auch quasi an der Gruppe damit. Also das Loch hatte ich dann am Ende geschlossen, die letzten Sekunden da. Und dann sind wir als große 9-Mann-Gruppe, glaube ich, 8 oder 9 waren es am Ende, auf die Laufstrecke. Ruben natürlich vorneweg mit reichlich Abstand.
Und da hast du dann gedacht, dann renne ich mal hier den Klavels und von Berkels Hürzlers gleich um die Ohren, nimm das Zepter in die Hand und lauf auf Sieg? Oder wie hat sich das dann entwickelt, dass du den Jungs, die ja durchaus auch nicht langsam losgelaufen sind, weggelaufen bist?
Ja, also ich hatte im Vorfeld eigentlich auch mit meinem Trainer ausgemacht, okay, nicht schneller als 3,40 oder nicht schneller als 3,50, weil ich mich selber kenne und weiß, okay, dann läufst du auf jeden Fall nicht schneller als 3,40 los, so.
Alter, ja, beruhig mich, dass da alle gleich sind.
aber der Trick ist ja dann zu sagen, 3,50, dann renne ich nur 3,40 los. Aber auch zu wissen, dass das dann 3,40 ist und mit dem Wissen rennst du dann halt eh wieder 3,30. aber was bist du losgerannt?
Den ersten, glaube ich, sogar 3,30. musste dann, also hab dann natürlich rausgenommen so, aber ich meine, Beine haben sich halt super gut angefühlt so und ich wusste so ein bisschen, wie sich die Beine fühlen müssen, so aus dem Training und ja, es war so eine Mischung aus, okay, eigentlich läuft es ganz gut so, mach ruhig dein Ding und so, okay, wenn Jan van Berkel und Maurice das hier konservativer pacen oder einfach cleverer pacen, macht das da wirklich so viel Sinn, jetzt da vor denen herzulaufen oder denen versuchen wegzulaufen? Ja, aber hab dann meinen Stiefel gemacht, so, das ging auch bis Kilometer 18 ziemlich gut und dann, ja, langsam auch gemerkt, dass es noch eine ganze Ecke ist und ich
aber
vielleicht
was war dein
bisschen,
Plan?
Bisschen haushalten muss.
Also, aber was, nimm uns mal mit, was war so dein Plan, wo du jetzt rausgelaufen bist, wie Nils ja jetzt eben provokant gesagt hat, so, dann hast du gedacht, dann läufst du den mal weg. Also war das jetzt so, ja okay, ich fühle mich gut und ich laufe halt einfach und ich gucke, was am Ende rauskommt, oder klar, du hattest jetzt eine Pace-Vorgabe, was du gesagt hast, du wolltest dann halt zwischen 3,50, 3,40 rauslaufen. Aber wie war das so in deinem Kopf dann? Weil du hast ja so erfahrene Athleten um dich rum, wo du auch hättest sagen können, ja, scheiß drauf, ich halte mich jetzt erstmal hier an die Jungs, wo ich weiß, Jan van Berkel, Maurisen, so, die auch schon sehr, sehr gute Läufe in einem Ironman gemacht haben. Wenn ich mit denen loslaufe, erstmal die ersten 10, 15, mache ich sicherlich ja nichts falsch. So, und da halt das Zepter dann A in die Hand zu nehmen und erstmal zu gucken, wie gut die Beine wirklich sind, ist ja dann auch schon wieder so eine, wie dieses erstmal 70-3 Pace ranpressen, eine mutige Entscheidung, sage ich jetzt mal. Also hattest du einen Plan oder gab es nur diesen Pace-Plan, so okay, irgendwie in den Preis rauslaufen und gucken, wo es hingeht?
Ja, es gab eher nur diesen Pace-Plan, aber klar, so wenn sich die Beine gut fühlen, ne, dann leckt man ein bisschen Blut und dann kommt eins zum anderen und man, ja, sagt dann einfach so, komm, jetzt geht vielleicht auch ein bisschen mehr, so, und also man, dann da aktiv losgelaufen quasi und aktiv weitergelaufen.
Also du hast dann in dem Moment wirklich gedacht, ey, ich kann das Ding hier gewinnen.
Ja, das vielleicht jetzt nicht so, aber ich kann hier, Top 3 hatte ich dann schon so, okay, ein Slot ist vielleicht sogar drin. So, das war schon, ich meine, vorne, ich wusste nicht, wie es Ruben geht, so wie der. Also 8 Minuten ist schon ein gutes Puffer, was der dann am Ende läuft. Aber ja, mir da schon dann irgendwie ein paar Hoffnungen gemacht vielleicht auch.
Die sind ja dann schon auch recht schnell. Also ich hatte das geguckt, da war ich auch ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich auch gedacht hatte, ich meine, Nick, wir haben uns ja vorher auch ein bisschen darüber unterhalten, ob Ruben jetzt dazugelernt hat und ob er jetzt irgendwie so ein bisschen schlauer geworden ist, was mich dann doch überrascht hatte, dass er ja wirklich von Anfang an eigentlich eine Pace gelaufen ist, die deutlich langsamer war als das, was ihr gerannt seid und auch meiner Meinung nach deutlich langsamer war als das, was er laufen kann. Also ich glaube schon, was man immer hört, also müsste er eigentlich imstande sein, zumindest auch so einen Viererschnitt durchzurennen. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich den Rasmus Henningsen anguckt, der ja tatsächlich nur eine Minute langsamer gefahren ist als Ruben, dann aber eine 2,49 gelaufen ist. Also da sieht man ja eigentlich, dass man nach so einem Radsplit, der ja wirklich sehr überragend war, trotzdem auch noch schnell laufen kann. Deswegen war ich schon überrascht, dass Ruben tatsächlich von Beginn an ja eigentlich diese 20, 25 Sekunden pro Kilometer verloren hat. Das ist dann ja so eine einfache Hochrechnung, wo man sagen kann, okay, den werdet ihr sehr wahrscheinlich einholen. Hast du das dann auch schnell mitbekommen? Hattest du Support von außen, dass du wusstest, okay, Ruben hat definitiv beim Radfahren überzogen? Oder war das so, dass du gedacht hast, na, vielleicht playt er das auch smart und läuft dann irgendwie progressiv? Oder war das für dich relativ schnell klar, das wird jetzt kein Faktor sein, den es zu beachten gilt?
Nee, also ich hatte keinen Support an dem Tag. Also ich habe dann von ein paar Außenstehenden ein bisschen noch ein paar Zeiten durchgesagt bekommen. Ich meine, ich bin lange bei Jan mitgelaufen. Sein Betreuer dann halt immer ein Ohr ein bisschen hingehalten, dass ich auch da ein bisschen was mitkriege. Aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Ruben da vorne sein Ding macht. So, und dass es extrem schwer wird, den einzuholen. Also
krass. Also du hast wirklich zu keinem Zeitpunkt gehört, dass der Abstand so extrem schmilzt, wie es dann ja tatsächlich der Fall war.
Nee, er ist relativ spät. Also klar, man sieht dann,
Deine Freundin war auch nicht mit? Die hat gedacht, nee, wenn du schon mal ein Rad nimmst, dann bleibe ich zu Hause? Oder, oder warum war die nicht dabei? Und hat die ein paar Splits, die war beleidigt.
Haben wir das Rad geklaut, konnte nicht trainieren am Wochenende.
Genau, nee, da will ich.
Ganze Rad umgebaut.
Nee, also mein Bruder stand noch an der Strecke, weil der da in der Nähe wohnt, aber ich glaube, der war selber ein bisschen mit der Situation überfordert. Mein Trainer hat ihn noch angerufen und gesagt, ja, hier, sag ihm mal das. Und der meinte wohl auch nur, ja, ich habe 4 Sekunden, dem was zu sagen, also ich kann dem gar nichts. So, ich kriege da gar nichts hin.
Krass. Aber ich meine, gut, das macht das Ganze ja echt noch beeindruckender, also abgesehen vom Sturz, vom Material. Aber wie war dann dieses Gefühl, als du dann, irgendwann hast du ja das Fahrrad gesehen, es war ja, glaube ich, auch an diesem Kanal, wo ihr an einem Ufer hin und am anderen Ufer zurückgelaufen seid, da musst du dann ja schon irgendwann geschnallt haben und das war ja auch relativ früh, ich meine, wann hast du die Führung im Rennen übernommen, was war das, Kilometer 25 oder was?
Ne, ich glaube schon früher, also ich hätte ja gesagt 18.
Ja. Ja. Oder so, ja, genau. Aber wie war dieses Gefühl, dass du dann ja wirklich sehr früh im Rennen realisiert hast, ey, ich führe jetzt hier meinen ersten Ironman an. Und da waren jetzt ja Leute am Start, Nick hat es eben gesagt, die man auch erstmal hinter sich lassen muss.
Ja, ich glaube, ein bisschen surreal. Ich glaube, in der Situation habe ich das immer noch gar nicht so verstanden, so, dass ich gerade das Rennen führe. Ja, keine Ahnung. Also es war wirklich irgendwie nicht so krass präsent. So, ich wusste nicht, wie ich da umgehen sollte, weil ja die Kamera auch die ganze Zeit drauf war.
Ich muss da jetzt mal rein, ich finde das so geil. Also A, merkt man schon, was für ein geiles Rennpferd du bist und hast einfach Bock, da dann zu racen und das dann nicht realisierst. Bei mir war es so, ich habe halt nur Ticker gucken können, weil ich unterwegs war. Und ich habe dann irgendwann gesehen, ihr lauft alle raus, Jan van Berkel in der Gruppe, da war für mich eigentlich schon, dass ich in T2 gesagt hätte, so von der Laufleistung, okay, Jan van Berkel wird das Ding wahrscheinlich machen. Ein paar laufen mit, Maurice und die Jungs, und versuchen zu battlen. Und wenn einer von denen noch einen guten Tag hat, dann gibt es da noch ein Battle, aber sonst macht er da einen Deckel drauf und gewinnt das Ding. Und das zweite Mal, als ich reingeguckt habe, warst du auf einmal gerade in Führung. Dann dachte ich schon so, what the fuck macht er da gerade, den ersten Ironman, fuckelt so ein Ding ab, wie geil ist das eigentlich? Und hab mir dann gedacht, boah, wie geil muss man sich jetzt fühlen und wie cool muss das für dich sein, da jetzt vorne zu laufen, die Kamera drauf, Ruhm überholt, zu realisieren, ich führe. Und ich dachte jetzt, dann beschreibst du, boah, ja, da habe ich gedacht, jetzt, boah, richtig geil. Also, ja, ich habe das irgendwie gar nicht mitgekriegt, die Kamera nervt irgendwie so ein bisschen. Also, du hast gerade irgendwie so komplett was anderes beschrieben, als ich in dem Moment gedacht hätte, wie du dich fühlst. Also, es war eher Überforderung, wenn ich das jetzt mal richtig rein interpretiert habe, oder?
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Aber du bist ja auch an Ruben gnadenlos vorbeigezogen. War das so bewusst, weil du gedacht hast, oh, der soll jetzt bloß nicht mitlaufen, oder? Also da war ja nicht ein Blick, nicht ein Shake Hands oder sowas, sondern einfach eiskalt vorbeimarschiert und jetzt übernehme ich die Spitze.
Nee, also es war jetzt irgendwie keine bewusste Geste, sondern einfach quasi da auf mich konzentriert, mein Laufstil irgendwie gehabt und ja, quasi, ja, war einfach so, ich hatte da, also voller Fokus war da auf mich, irgendwie meine Nutrition hinzukriegen und irgendwie das Drumherum, und da war einfach, okay, Ruben scheint irgendwie einen schlechten Tag zu haben oder da weiter einzugehen. Da habe ich dann drauf konzentriert, weil ich auch wusste, dass Jan nicht so weit weg ist, so, und dass von hinten auf jeden Fall noch was kommt und das jetzt nicht irgendwie sicher ist. Genau.
Okay, aber also dann. Krass, du warst dann schon im Film drin und hast dann wirklich einfach deinen Fokus gehabt, hast dich, wie du es gesagt hast, auf deine Technik fokussiert, auf deinen Laufstil fokussiert, darauf geachtet, dass die Ernährung gut funktioniert. Was mir aufgefallen ist, es war ja wohl relativ heiß. Hat dir das nichts ausgemacht? Oder, weil von außen hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass du dich irgendwie bewusst runtergekühlt hast. Also du bist ja auch ohne Cappy gelaufen und man sieht es ja immer noch, so richtig Racecut, eine Kona Racecut hast du ja auch nicht. Hast du gedacht, einfach gut, die Friese, die schützt mich schon vor der Sonne, oder? Oder hast du die Hitze einfach gar nicht so wahrgenommen?
Ich habe eigentlich, also im Vorfeld war ja klar, dass es super warm wird, und ich habe beim Radfahren schon, also jede Verpflegungsstelle, zweimal Wasser genommen. Ende des Radfahrens schon gemerkt, okay, es wird ein warmer Tag, so die Arme wurden ziemlich warm. Mhm. Und beim Laufen dann einfach in jeder Verpflegungsstelle zweimal Eis, zweimal Wasser, quasi am Ende auch wieder. Es gibt ja immer Wasser zweimal. Mhm. Wieder quasi alles Eis, was man so halt auf die Schnelle greifen könnte, um sich runterzukühlen. Und tatsächlich bis, ja, ich würde mal sagen 20, 22, 23 hat das auch richtig gut geklappt. So, ich habe die Hitze eigentlich gar nicht gemerkt bis zu dem Zeitpunkt. Und dann war so ein bisschen der Kipppunkt, wo ich so dachte, okay, krass, jetzt musst du noch mehr auf Kühlung achten, weil irgendwie der Körper doch ziemlich anfängt zu überhitzen.
Ja, und das war dann ja auch so der Zeitpunkt, wo dann letztendlich Jan van Berkel von hinten dichter gekommen ist, als ihr da auch so in diesem Innenstadtbereich quasi wart, dann auch ja am Wendepunkt, wo er dann ja wirklich auch ziemlich an dich rangegast ist. Was mich halt sehr beeindruckt hat, ist, dass du ja aber trotzdem, du hast ja nicht nachgelassen. Also du wurdest dann ja schon überlaufen und Jan van Berkel ist ja auch wirklich mit Pace an dir vorbeigerannt. Aber es ist ja einfach jeder Split bei dir, zumindest die auf dem Ironman-Tracker durchgegeben wurden, die auch nicht immer korrekt sind. Aber du bist ja immer weiter unter Vierer Schnitt gelaufen. Und das ist ja schon auch, finde ich, mental so ein Ding, wenn man das Rennen anführt, auch gerade so, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich meine, nach den Vorzeichen so ein bisschen vielleicht sogar schon am Sieg geschnuppert hat, aber dann halt einfach gefühlt hast du ja überhaupt nicht nachgelassen. Also das war ja auch, ich meine, der Jan van Berkel, das war für ihn so ein Homerun, der wurde mega angefeuert. Aber die Abstände, die sind ja nicht größer geworden. Das fand ich schon, oder natürlich sind sie größer geworden, aber es war jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit 2 Minuten, sondern das waren 30 Sekunden, 40 Sekunden. Hast du ihn auch noch relativ lange vor dir gesehen oder wie war das? Beschreib mal so diesen Moment, als du dann quasi von Platz 1 auf Platz 2 gereicht wurdest, durchgereicht.
Ja, also er hat schon mit einer klaren Attacke gezeigt, dass er da auf jeden Fall noch ein bisschen ein paar Körner mehr hat vielleicht als ich. Deswegen war für mich jetzt nicht irgendwie da dran zu bleiben eine Option. Aber ich wusste, ich bin halt super gut im Rennen. Ich war da immer noch so, ja krass, das Rennen läuft gerade mega gut. Ob jetzt Erster oder Zweiter, klar wäre es schön gewesen, da irgendwie noch was gegenzusetzen. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Körper langsam ziemlich hart wird und ich lieber meinen Stiefel laufe, einfach anstatt jetzt irgendwie versuche, da bei Jan irgendwie mitzugehen oder womöglich dann irgendwie hinten raus richtig hochzugehen. Und also genau, heute den zweiten. Ja, genau.
Also. Das erste Mal an dem Tag.
Ja, könnte man so sagen.
Ich sage jetzt mal ganz provokant, ohne es zu wissen, ne? Aber wirklich so aus den Erzählungen jetzt so und auch wie du dann losgelaufen bist und alles, hört sich das für mich nicht so an, als wenn Jan wirklich der Stärkere an dem Tag war, sondern der ist in genau dieser Situation, die du gerade beschrieben hast, einfach nur dieses eine Stückchen vielleicht noch mehr wollte. Weil es war ja nicht mehr so weit vom Ziel. Und wenn man jetzt mal guckt, wie viele Risiken du schon an dem Tag gegangen bist, hättest du auch sagen können, so ja, von hinten, wer soll denn kommen? Laufen kann ich noch, ich gehe da jetzt mit.
Ja, boah, ja,
es war
schwierig.
Noch schon 12, oder? Nick, ich glaube, war das Kilometer 30? 31,
ja,
wenn es an dir vorbei ist. Also es war schon
noch
ein Zehner. Also es war. Und Nick, du weißt am besten, wie 10 Kilometer.
Ich habe ja gesagt, ich sag das jetzt mal ganz provokant. Ich wollte doch einfach nur was rauskitzeln jetzt. Nimm ihm doch nicht die Antwort weg. Mann.
Hast du, ja, aber Nick hat ja recht. Hast du kurz mal überlegt, mitzugehen?
Ja, aber sehr kurz. Also.
Nein, aber das ist doch. Wirklich, sorry, wenn ich da jetzt mal irgendwie reingehe. Mein Gedanke war jetzt einfach diese, wenn irgendjemand auch im Ironman eine Attacke setzt und auch wenn die bestimmt ist, wenn der jetzt viel schneller läuft als du, wenn du guckst, gut, bei dir war es jetzt dann maximal blöd, weil du auch keine Zwischenzeiten bekommen hast von außen, weil kein Coach da war und sonst was, wenn du halt weißt, der kommt pro Kilometer mit 3 Sekunden näher oder 5 Sekunden. Wenn er jetzt eine Attacke setzt, die halt 15, 20, 30 Sekunden pro Kilometer schneller sind, dann weißt du ja auch, die hält er jetzt maximal 500 Meter durch und dann muss der auch auf seine Speed wieder irgendwie zurück. Und das ist ja nichts, dass dann, wenn einer jetzt eine Attacke setzt, dass er dann jetzt diesen Attackenspeed sozusagen weiter durchläuft einfach. Und so, wo es mir jetzt drum ging, warst du wirklich Kilometer 30 schon, fuck, ich muss aufpassen, dass ich hier ins Ziel komme, so tot? Oder war es so, ey, egal, ich fühle mich jetzt noch gut und ich bin hier Zweiter und ich kann hier beim Debüt einen zweiten Platz machen, was unfassbar geil wäre und mehr als ich mir alles vorher erhofft habe. Und jetzt spiele ich smart und schaue, dass ich hier den zweiten Platz absichere und einfach ein geiles Rennen noch ins Ziel bringe, vernünftig.
Nee, eher das Erste. Also ich war schon ziemlich gar. Ich habe hinten raus auch meine Hände haben angefangen zu kribbeln. So, ich konnte meine Hände nicht mehr ganz so spüren. Also ich musste schon ziemlich tief gehen. Ich habe es mir vielleicht auch ein bisschen einfacher hier und da vorgestellt oder dass das, ich sag mal, erst später kommt und dann intensiver ist. Aber oh, die letzten 10 waren richtig hart. Also da irgendwie was gegenzusetzen, wär auf jeden Fall, glaube ich, in die Hose gegangen. Also.
Aber war das dann tatsächlich auch mit dem Überlaufen? Also war das so, dass du dann in dem Moment, als Jan van Berkel an dir vorbeigelaufen ist, dann auch die Probleme sich quasi potenziert haben oder du sie bewusster wahrgenommen hast, also dass doch so diese Unsterblichkeit des Führenden in dem Moment dann auch weg war? War das zeitgleich?
Nee, es war schon ein bisschen früher, bevor er mich überholt hat, wo ich schon ein bisschen gemerkt habe, okay, du musst jetzt in eine Pace reingehen, die du auch durchziehen kannst, sonst wirst du hinten raus halt richtig hochgehen und genau, wo er mich dann überholt hat, war so, okay, jetzt hat er dich, ist nicht schlimm, du läufst immer noch recht schnell, wenn man dann irgendwie, man fühlt sich ja so komplett im Arsch, guckt dann auf die Uhr und sieht so, oh krass, 4 Minuten 10 Pace oder 4 Minuten 5 Pace und denkt so, oh, du bist ja eigentlich doch noch ziemlich schnell und ja, dementsprechend war das nicht in dem Moment direkt.
Aber konntest du da die Situation noch so ein bisschen genießen, also die Stimmung, die war jetzt ja klar, die sind natürlich alle durchgedreht, dass Jan van Berkel da sein letztes Rennen im Home-Turf gewinnt. Aber ich kann mir vorstellen, dass du auch entsprechend angefeuert wurdest. Was ich echt sehr cool fand, ich weiß es nicht genau, Nick, du hast es ja nicht geschaut, aber ich habe dann ja den Stream geguckt und es war Safe Matt Lieto, der es ja immer macht. Ich glaube, das war Joe Gambles, der dann Co-Kommentator gemacht hat. Und die sind auch echt abgegangen. Also das war wirklich cool zu sehen. Also die haben richtig, richtig gute Coverage gemacht. Also an dieser Stelle auch mal Kudos an Iron Man. Das hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Und die waren halt auch, deswegen meine ich, dass es der Joe Gambles war, weil du hast halt einfach gemerkt, dass der echt auch Ahnung hatte, die dann auch darüber nachgedacht haben, ob sich jetzt irgendwie so dein Stride ein bisschen verändert hat. Ah, und ich glaube, das rechte Bein fährst jetzt nicht mehr so an, wie es vorher war. Also es war wirklich schon auf hohem Niveau. Das hat echt Spaß gemacht, sehr nerdy irgendwie. Aber die sind halt auch voll abgegangen, wie du halt einfach, es wirkte schon sehr souverän. Natürlich hat man irgendwie gesehen, dass es anstrengend war und dass jetzt auch die Hitze und die Distanz ein Thema wird. Aber du wirktest immer noch so, wie du es jetzt auch beschreibst. Das finde ich total faszinierend, dass du irgendwie im Rennen ja doch so deinem Herz gefolgt bist, also gerade so die ersten anderthalb Stunden oder eine Stunde 50 beim Radfahren einfach gesagt hast, ey, ich packe jetzt den Stier bei den Hörnern, genau das gleiche dann auch beim Loslaufen, aber dann ja doch auch wieder sehr bewusste Entscheidungen gefällt hast und auch sehr bewusst gesagt hast, ey, ich komme jetzt hier irgendwie in so einen Bereich rein, wo es jetzt nur noch darum geht, eine Pace zu laufen, um die letzten 10 Kilometer durchzustehen, also bist du da dann so ein Typ, der dann doch, also offensichtlich bist du ja schon auch ein Racer, wie Nick es eben gesagt hat, ganz klar. Aber in den entscheidenden Situationen wärst du dann doch auch taktisch und reagierst sehr, sehr smart. Würdest du das so sagen?
Ja, ich glaube, ich kann halt relativ gut einschätzen, was ich halt kann. So, was ich an dem Tag quasi kann und wann es ein bisschen drüber ist. Und da war halt dann an dem Moment so eine Stelle, wo ich sage, okay, ich kann das hier quasi auf gut Glück versuchen und voll reinzuhalten. Mitgehen, weiß ich, jetzt irgendwie das Tempo bis Kilometer 35, 36 so preschen oder ich schaue halt, dass ich ja so gerade ins Ziel komme, sagen wir mal.
Oh, aber so gerade ins Ziel komme, ich meine, du hattest 2:12 Rückstand auf Jan van Berkel, das ist jetzt nicht so, als wenn du da komplett eingebrochen wärst oder sonst was. Also ich meine, am Ende kann man auch sagen, vielleicht war es dann auch so, weil du deine Pace gespielt hast, aber das ist so. Ja, das, was ich mich dann halt wirklich gefragt habe, ne, ist es dann wirklich das gewesen, dass halt komplett am Limit war, was es ja dann war, was du beschrieben hast, ich meine, wenn die Finger anfangen zu kribbeln und so, dann kann man, glaube ich, sagen, hat man alles aus sich rausgequetscht, was da irgendwie im Körper ist und dann hast du auch genau die richtige Entscheidung getroffen. Wenn man jetzt rein so aus Papier schaut und dann guckt, wie so vom Ticker, wie sind die Abstände gewesen, das Rennen, dann denkt man so, ja, 2:12, das ist klar, ist das schon irgendwie ein Abstand, aber der ist jetzt auch nicht richtig viel und wenn man deine Laufpace sich anguckt, sie bist du ja auch stabil dann bis ins Ende dann trotzdem noch durchgelaufen. Ist dann schon irgendwie geil zu sehen und diesen Abgleich, wenn man es von außen verfolgt, was man immer denkt und wie ist dann wirklich die innere Perspektive dann jetzt irgendwie in dem Fall bei dir, wo man ja denkt, dass ja, das muss ich ja decken oder so, aber irgendwie deckt sich's überhaupt nicht, ne? Also, wo man denkt, ja, komm, da kannst schon noch mitgehen und drück dann noch ein bisschen dran und bleib dran, wenn du dann sagst, so, nee, es war halt alles und ich war froh, dass ich überhaupt noch laufen konnte irgendwie. Das finde ich halt super spannend einfach.
Ja gut, und ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt einfach die Premiere war, ne? Das ist halt das, was man immer, glaube ich, echt, ich meine, das ist halt Niemandsland und das ist halt das, was ich auch so extrem beeindruckend finde, weswegen ich dann auch direkt bei Kilometer 30 die Nachricht geschrieben habe auf Instagram, Leo, hier bitte, du musst bei uns in den Chat kommen, weil da war ich wirklich Fanboy, wie du halt einfach gegengehalten hast. Und ich glaube, dass das echt so ein Ding ist, das macht man bei der Premiere nicht. Also ich finde, da war wirklich alles richtig gemacht. Aber ich bin auch bei dir, Nick, weil was ich halt auch gedacht habe, was natürlich mega spannend gewesen wäre, was wäre in der Psyche von Jan van Berkel abgegangen, wenn dann total Unbekannter in seinem schwarzen Einteiler mit nicht einem einzigen Sponsor drauf mitgerannt wäre und der Typ halt genau, was du gesagt hast, er rennt in diesem 3,30er Schnitt, also Nick, was du gesagt hast, er rennt im 3,30er Schnitt an dir vorbei und du hältst gegen. Und dann merkt er irgendwie so nach einem Kilometer, ey scheiße, der Typ ist ja immer noch 10 Sekunden hinter mir und kommt wieder ran. Also halt so dieses, ich glaube, in Chris McCormack, der hätte gegengehalten. Und da wäre dann halt die Frage gewesen, hätte das dann nicht vielleicht sogar ein Jan van Berkel brechen können, aber ich glaube,
es hätte jeden gebrochen, aber nicht Jan van Berkel. Der Typ ist halt auch einfach so erfahren und hat so viel Rennen gemacht. Also
ja, aber der wollte es natürlich auch. Der wollte dieses Fairytale-Ending und das ist natürlich auch eine Chance. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wir haben, und du musst ja auch noch, ich meine, das war schon eh so ein geiles Drehbuch Und du musst ja auch noch so, die nächsten Rennen muss ja noch was kommen. Also,
das ja, auch, ja, das ist, ja, ich wollte genau das sagen. Du hör genau gut zu, Nils schreibt schon seine Wunschliste an dich. Wenn das dann nochmal passiert, gehst du da ran. Okay, aber geil, da kam Zieleinlauf. Du hast es eben schon mal gesagt, irgendwie so richtig realisiert hast es nicht. Das hat man auch aus deinen Erzählungen gerade herausgehört, dass du es definitiv noch nicht so richtig realisiert hast, was du da geleistet hast. Was ist denn dann danach passiert? Weil, wie Nils gesagt hat, irgendwie man guckt, deswegen auch alle, die den Podcast jetzt hören, hier Instagram, Leonard Arnold, einmal auf Folgen drücken, lohnt sich. und was denn so bei dir danach passiert? Also haben dir alle Leute gratuliert, überschwänglich, war da nochmal die Überforderung, was war da? Nimm uns da mal mit so in Zieleinlauf und dann können wir danach vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf kommen, wer du eigentlich bist.
Ja, keine Ahnung, auf einmal, ich meine, ich hatte mein Handy erst relativ spät so, das habe ich dann...
Erstmal Zieleinlauf. Zieleinlauf und Interview Paul Kay, das wollen wir hier nicht fahren, das ist ja, genau. Zieleinlauf ist ja das Coolste überhaupt.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, ich glaube, da war ich noch ziemlich benebelt in dem Zielinterview, also von der ganzen Anstrengung und ja, wusste, ja, ich glaube, da war auch wieder so ein bisschen Überforderung, einfach präsent, so, man steht dann da, Siegerehrung, die Interviews, wo man irgendwie versucht, ja,
cool zu sein,
irgendwas zu sagen.
Grüße Mama und Papa. Hast du ein Tränchen verdrückt beim Zieleinlauf oder bist du da so nicht so emotional, dass du da, also weil ich meine, das ist ja auch eine Überforderung, also ich kann mich schon an zwei, drei gute Rennen bei mir erinnern, wo mir dann wirklich so ein bisschen auch die Tränen kamen im Zieleinlauf, wo ich gedacht habe, krass, was hast du hier eigentlich gerade geleistet? Und ich war nur Dritter beim Ironman, nicht Zweiter, habe auch nie ein Rennen angeführt. Also das finde ich schon nochmal eine Nummer, die noch eine Nummer krasser ist. Also wie war das? Erzähl mal.
Doch, auf jeden Fall. Also ich lag da am Boden und war halt einfach, also kam super Erleichterung oder auch gerade mit der Vorbereitung halt einfach so, boah, geil, was für ein geiler Tag, was für ein krasses Debüt. Hab direkt irgendwie an meinen Trainer gedacht. Ich meine so, geil, ey, wir haben das Ding hier richtig geil gerockt, so. Und ja, einfach den Moment aufgesogen und genossen.
Cool. Und hast dich geärgert, dass keiner dabei war? Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, also war schon schade. Im Endeffekt hatten im Vorfeld ein bisschen gequatscht, ging sich zeitlich bei denen nicht aus, so. Aber ich glaube, beim nächsten Mal überlegen sie sich das dann nochmal. Weil das nicht irgendwie besser hinkriegen.
Und wie war das dann, als dann das Telefon das erste Mal in der Hand war und du es angemacht hast quasi?
Ja, super cool. Also super viele Leute auch. Ich meine, du hast ja auch direkt geschrieben, auch viele aus der Szene irgendwie, die das verfolgt haben. Wo ich auch so, oh, krass, es war ja irgendwie richtig, richtig gutes Ding. Oder richtig viele auch, die sich darauf gemeldet haben, die das verfolgt haben. Auch von zu Hause, Leute, die vielleicht mit Triathlon nicht so viel zu tun haben, sondern die aus meinem Ort kommen, die irgendwie geschrieben haben und das so live verfolgt haben. Wir haben da so ein Grüppchen quasi, wo alle so geschrieben, ah, jetzt ist er auf Platz 2 und ah, er geht dran vorbei und quasi irgendwie alle mitgefiebert haben. So, es war schon mega cool.
Und wie war das Feedback vor Ort? So Leute wie Maurice oder Ruben und auch Jan van Berkel, das muss ja auch cool gewesen sein. Ich meine, das sind Jungs, das sind irgendwie Legenden des Sports und ich kann mir vorstellen, Jan van Berkel, der hätte das auch ein bisschen einfacher haben können, vermutlich. Also, der war wahrscheinlich auch überrascht, dass er so ein No-Name ihn dermaßen herausfordert und ans Limit bringt.
Ja, also ich glaube, die anderen Jungs waren auch alle relativ überrascht, aber haben sich natürlich auch gefreut. So hatte ich zumindest den Eindruck, so krass, krasse Leistung, gratuliert und haben das schon honoriert da, den Tag oder das.
Sehr geil. Und was war jetzt so danach? Hast du jetzt gesagt, okay, erstmal kurz sammeln, irgendwie verarbeiten, was da passiert ist, oder jetzt schon irgendwie direkt wieder heiß und Pläne Richtung Nizza gemacht und nimm uns da mal mit. Also was ist jetzt so, was steht jetzt drauf auf dem Plan? Irgendwie nochmal einen Break machen, durchziehen, erholen, also was planst du jetzt noch mit der Saison?
Ja, also unmittelbar nach dem Rennen erstmal ein bisschen Abstand rangelassen, war am nächsten Tag einfach entspannt, irgendwie in der Stadt ein bisschen was gemacht, gar nicht damit beschäftigt. Und jetzt dann auf der Rückfahrt quasi aus der Schweiz hat mein Trainer dann direkt so, ja, hier, ich hätte einen Plan, wie wir es machen können. Und haben uns jetzt auch entschieden, quasi kein Rennen bis Nizza zu machen und voller Fokus quasi auf die WM nochmal in die Höhe zu fahren, 3 Wochen nach Livigno und dann Anreise in Nizza, dass man sich die Strecke nochmal angucken kann. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig und ja, sich so ein bisschen mit dem Gedanken warm werden, dass man da halt startet und das Beste jetzt raus machen. Ich meine, ist nicht mehr so lange. Ich glaube, die Form ist ganz gut. Das habe ich gezeigt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da vielleicht noch irgendwie einen Feinschliff hinkriegen.
Ja, die mittlerweile, ja,
mittlerweile sind die Beine auch wieder so, dass man wieder über Training nachdenken kann. Also.
Ja, gestern hat Leo mir geschrieben, weil wir wollten telefonieren, dass er Radfahren ist. Wo ich dann auch so dachte, ey, Moment mal, heute ist Mittwoch, das Rennen war Sonntag. Also so, da scheint schon einer motiviert zu sein. Fit for Fun Woche. Gab es eine Fit for Fun Woche? Oder hast du jetzt schon wieder, trainierst du schon wieder Plan im Training im Plan stehen?
Nee, das noch nicht. Also diese Woche ist noch Fit for Fun. Und dann schauen wir gegen Ende der Woche, wahrscheinlich Samstag, Sonntag, dass wir wieder langsam mit ein bisschen Struktur anfangen. Und dann ab nächste Woche geht es, denke ich, wieder rund.
Ganz wichtig, Nils hat im letzten Podcast nämlich erzählt, dass es Abmeldungen gab von der WM in Nizza aufgrund von nicht vorhandenen Radabfahrskills. Also mach auf jeden Fall dein Rad wieder fit, dass du nicht deine Freundin nehmen musst, dass es mit den Abfahrten
besser. Ich glaube, Scheibenbremsen sind zu empfehlen.
Scheibenbremsen sind zu empfehlen und ein Rad, was passt, auf dem du dich wohlfühlst, ist, glaube ich, in Nizza mit den Abfahrten keine so schlechte Idee. Auch wenn das jetzt gut funktioniert hat in Thun.
Ja, ich werde es mir auf jeden Fall merken. Ich glaube, es ist ein guter Tipp.
Und so, vielleicht, ich meine, das muss man ja auch mal sagen, vielleicht gibt es ja jetzt auch, ich meine, so viele, das muss man auch echt mal sagen, das ist mir bewusst geworden, als ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe, bevor wir dazu kommen, dass die Tage des unbekannten Leonard Arnolds jetzt hoffentlich vorbei sind. Da erzähle ich gleich noch eine ganz nette Anekdote. Aber es ist, was mir wirklich bewusst geworden ist, dass dieses Jahr noch kein einzig deutscher Athlet ein großes Rennen auf der Langdistanz gewonnen hat.
Oh,
das stimmt. Ist wirklich krass. Also normalerweise gab es ja immer irgendwelche Rennen, die zu diesem Zeitpunkt gewonnen wurden und auch sowohl bei Männer- als auch Frauenseite. Also es ist wirklich ganz schön frappierend, dass noch zu diesem Zeitpunkt, und ich weiß auch noch gar nicht, wer alles überhaupt schon für Nizza qualifiziert ist. Also ich glaube, du bist da wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen deutschen Profis an der Startlinie. Also Patrick ist qualifiziert natürlich, Frodo ist qualifiziert. Und jetzt muss ich schon grübeln, wer noch qualifiziert ist.
Patrick?
Franz?
Ja, habe ich ja gesagt. Patrick, so. Franz, genau. Franz hat sich in Hamburg qualifiziert, stimmt. Aber Patrick, Frodo, Franz und dann?
Jonas noch, Jonas Hoffmann. In Nizza.
Ja. Ach, ja, stimmt.
Vor 2 Wochen.
Ja. Stimmt. Also auch. Sprich, ihr seid eine Handvoll deutscher Profiathleten.
Ja, Franz hat mir tatsächlich auch geschrieben, dass das Podium aus Dresden jetzt komplett bei der WM in Nizza ist. Das
73. Scheiße. Ärgere ich mich umso mehr, dass du Jesse Hendricks noch überlaufen hast. Aber nämlich da war Leonard Arnold ist ein bisschen so, du bist nämlich so ein bisschen so meine Nemesis. Weil das erste Mal, und jetzt können wir mal dazu kommen, dass wirklich verdammt viele dich noch nicht gekannt haben und deswegen jetzt ein Tipp unter uns. Kauf dir bitte nie wieder die Socken, die du trägst und schreib denen einfach mal eine E-Mail, weil nämlich tatsächlich von Sockensiegi irgendwann an dem Tag eine Nachricht kam. Ich habe Nick geschrieben, so, jetzt wollen wir mal gucken, ob Ruben es durchzieht. Jetzt muss er Eier zeigen. Und da meinte dann, Nick, hast du geschrieben, können wir ruhig sagen, der muss richtig dicke Eier zeigen, weil es heiß ist. Und dann habe ich relativ schnell geschrieben, boah, ich bin mega gespannt auf Leonard Arnold. Und Sockensiegi hat mir nämlich geschrieben, alter Scheiße, wer ist denn Leonard Arnold? Und der rennt ja sogar unsere Socken. Und ich gesagt habe, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Und du bist mir das erste Mal tatsächlich aufgefallen, als du den Frankfurt City Triathlon gewonnen hast. Da habe ich zu dem Zeitpunkt Nils trainiert und habe dann so das Rennen verfolgt am Screen und habe dann natürlich gesehen, wer da von hinten kam. Und da bist du ja schon sehr, sehr souverän alleine vorne rangefahren an die Gruppe, die da unterwegs war. Und dann bin ich halt immer so einer, dann checke ich irgendwie die Instagram-Profile, um mir ein Bild von den Athleten zu machen. Und da habe ich schon gesehen, der Typ ist jetzt hier gerade eine 30, 39 war das, glaube ich, über 10 Kilometer gelaufen. Da habe ich gedacht, wenn der das im Triathlon auch läuft, dann wird der gut sein. Und dann hast du ja, das war, würde ich sagen, so der erste große Sieg, oder? Also wenn man jetzt, ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem Challenge-Rennen oder 70-3-Rennen, aber das war so, da hast du Leute wie Nils geschlagen, Lukas Voigt geschlagen, der dann einen sehr, sehr guten Tag hatte. Also das war so das erste Mal, dass du ein größeres Rennen gewonnen hast. Ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Frankfurt ist auch so ein Rennen, wo ich gerne drauf zurückblicke, weil da auch irgendwie, es war mega, mega cool und es hat mir auch so die Jahr, also jetzt letztes Jahr und so immer wieder so gesagt, okay, du bist auf einem guten Weg. So, wenn du in Frankfurt Nils schlägst, Lukas schlägst, so, dann bist du hier auf jeden Fall, dann läuft's ganz gut.
Aber weil wir da drin sind, ich muss mal weiter mit, was kam dann? Also, dass die Leute dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Frankfurt, erster größeres Rennen, was du als Profi gewonnen hast. Und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, Dresden war Zweiter, ne?
Ja, dann war erstmal der vierte Platz Challenge Gran Canaria. Das war ja auch schon richtig, richtig stark dann halt im Frühjahr 22, also quasi ein halbes Jahr später.
Genau, also ich hatte auch nach Frankfurt dann einen Radsturz und dann war die Saison so ein bisschen gelaufen.
Und also ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, was die Skills und das Abfahren in Nizza anbelangt, wenn ich höre, wie viele Radstürze du hast.
Ich wollte gerade einen Aufruf machen, lass nochmal einen Radworkshop zusammenschmeißen und wir haben in Nizza buchen. Abfahren
aber das waren auch die einzigen zwei Stürze, die ich in den letzten 3 Jahren hatte, also zu meiner Verteidigung. Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut auf dem Rad. So.
Okay, also potenzielle Radsponsoren, die jetzt zuhören und die ihre Marke in Nizza entsprechend platzieren wollen, ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr Leo alle 2 Jahre ein neues Rad zuschicken müsst. Also das kann er offensichtlich schon ganz gut. Genau, dann vierter Platz, Challenge Gran Canaria, was ich halt immer gesehen habe, bevor du dann selber erzählst, das ist auch immer so ein bisschen so ein Rauf und Runter bei dir ist, was ich aber ganz positiv finde, dass du dich davon offensichtlich überhaupt nicht entmutigen lässt. Denn ich glaube, Ironman 73 Lanzarote war dann auch so ein Rennen, wo ich gedacht habe, ey, wenn der jetzt am Schwimmen gearbeitet hat, wird der da safe vorne mit reinkommen. Was dann aber überhaupt nicht so lief. Ich glaube, da bist du dann irgendwie 19. geworden oder sowas. Mhm. Also das war schon auch so, dass du, das ist jetzt nicht quasi eine geradlinige Kurve nach oben, wie es ja im Hochleistungs- und Profisport sehr, sehr selten der Fall ist. Also es geht dann auch mal, sind auch so ein paar Zacken bei dir.
Voll, also ein paar Rückschläge gehabt oder immer mal wieder auch ein Rennen, was irgendwie ein bisschen schwerer war zu verarbeiten, weil irgendwas so gar nicht lief. Aber ja, ganz gutes Team. Trainer und ich sind da irgendwie ja ziemlich engagiert und schaffen es irgendwie immer daraus, richtig gute Sachen zu lernen und irgendwie daran zu wachsen. Und ja, das klappt ja scheinbar ganz gut, dass ja, ich glaube, es gehört auch dazu, dass einfach schlechte Rennen dabei sind. Und ich meine, das sind halt die Rennen, wo man das meiste rauslernt. Und ein gutes Rennen ist das, wo man die meiste Motivation rauszieht. Und die Kombi macht es dann quasi aus, dass man irgendwie kontinuierlich wächst. Und ja.
Ja, spannend. Du bist ja, kann man auch sagen, ich glaube, also ich habe nur gelesen, dass ihr zusammen wohnt, dein Coach und du Nee, stimmt das nicht? Du lachst?
Ja, es ist nicht mehr aktuell tatsächlich. Wir haben ein halbes Jahr zusammen gewohnt. Er ist dann nach München gezogen. Aber ja, es war eine interessante Zeit. Mit seinem Trainer zusammen wohnen ist, glaube ich, auch anders.
Aber ihr habt beide, du studierst ja an der TU in Chemnitz.
Genau.
Sport Engineering und da habt ihr, glaube ich, auch zusammen gewohnt. Oder kommst ursprünglich aus Hagen, Sorbsee, Sauerland? Da gab es auch mal Triathlon, oder? Sorbsee-Triathlon oder gibt es den immer noch?
Ja, den gab es mal. Gibt es mittlerweile nicht mehr.
Genau.
Wir haben in Leipzig gewohnt, tatsächlich, weil er da am IAT war. Mhm. Ich dann halt, ja, zu der Zeit war ja mit Corona so, dass man irgendwie nicht viel vor Ort präsent sein musste. Es hat dann ganz gut gepasst. Und wir kommen halt beide aus dem Sauerland, so. Wir sind quasi Nachbarn zu Hause. So hat sich halt die ganze Sache auch irgendwie ergeben, so, als Freunde angefangen haben, irgendwie Sport zu machen. Er hat dann Triathlon gemacht, dann habe ich da angefangen, Triathlon zu machen und dann irgendwann war so, ja, okay, hast Bock mich zu trainieren oder lass uns doch das irgendwie gemeinsam machen und sind dann irgendwie, ja, jetzt kontinuierlich irgendwie größer geworden und am Ende jetzt irgendwie im Profisport angekommen.
Saugeil. Aber so, was mich jetzt interessiert, jetzt, weil ihr...
Geile Bromance, ja,
absolut. Was?
Geile Bromance.
Richtig geile Bromance, aber ihr habt beide einen Wissensvorsprung und ich glaube, das fragen sich jetzt die ganze Zeit schon alle Hörer, wer ist denn überhaupt dein Trainer?
Daniel Appelanz.
Kenne ich.
Sagt den Leuten jetzt vielleicht noch nicht so viel, aber wer weiß, was da noch kommt.
Ja, aber richtig geil, dass ihr irgendwie dann aus der gleichen Region kommt und dann auch dann nach Leipzig zusammengegangen seid und zusammen gewohnt habt. Also ist ja, also näher geht ja nicht. Ne? Er hat dir beim Frühstück morgens angesehen, wie es dir geht. Ob du heute hart laufen kannst oder locker laufen kannst. Und
ein bisschen Olaf Alexander Bu und die No Boys.
Ich wollte gerade sagen, genau so. Es scheint ja gut funktioniert zu haben, auf jeden Fall.
Jetzt müssen wir verfolgen, wenn ihr euch getrennt habt, ob das weiter so gut geht.
Aber jetzt frage ich mich natürlich, München und Thun, was kann der Kerl, Daniel, nee, wie heißt er?
Daniel.
Nee, was habt ihr gerade gesagt? Daniel. Was hat Daniel zu seiner Verteidigung vorzubringen, dass er nicht in Thun an der Strecke stand?
Ja, er war in Paris auf dem Kongress zum Thema Sportwissenschaften. Er hat schon am nächsten Projekt gearbeitet, sozusagen.
Okay, das ist eine gute Ausrede. Wir müssen kurz zurück. Wir sind stehen geblieben noch Gran Canaria, vierter Platz. So ein bisschen, dass wir nochmal deine Karriere durchgehen. Was waren jetzt so die nächsten Steps auf dem Weg nach Thun? Also was ja, darfst du selber erzählen.
Das, ja,
du weißt es am besten.
Ja, also da eigentlich ein ganz gutes Schwimmen gehabt, auch auf dem Rad vielleicht nicht das ganz abrufen können. Ich hatte da auch ein bisschen technische Probleme mit das Rad beim Zusammenbau aus dem Flieger, vielleicht nicht so gut verschraubt, wie man das hätte machen müssen. War bisschen wackelig.
Du studierst Ingenieurwesen, richtig?
Also ist schon, ja, ist keine gute Bewerbung, glaube ich.
Also er muss ja nur Theorie kennen als Ingenieur.
Nee, und dann aber mit einer großen Radgruppe im Endeffekt aufs Laufen gegangen und da beim Laufen dann irgendwie meine Stärke wieder ausgespielt. Und dann mit dem vierten Platz, ich glaube, ja, ich war der Schnellste beim Laufen aus der Gruppe. Vorne die drei, ich meine, Mika hat da ja ein krasses Rennen abgefackelt, da keine Chance mehr an die drei ranzukommen, aber ja, da war auch super happy mit dem Rennen gewesen, also.
Und dann, wie ging es weiter die Saison?
Dann war Samorin musste ich leider aussteigen, ich hatte zu Beginn schon relativ, ja, viele Magenkrämpfe und Magenprobleme, ich bin dann noch, schwimmen war okay. Und auf dem Rad dann ging gar nichts mehr. Und ja, ziemlich schade, dass man da irgendwie, dass das dann gar nichts war. Aber danach nochmal in die Höhe gefahren und wollte mich eigentlich vorbereiten auf, ich glaube, Frankfurt und Dresden. Dresden sollte ja eigentlich da im August stattfinden. Corona gekriegt, das lief auch nicht ganz so. Und dann war ja unmittelbar im September dann nochmal die Chance, Dresden zu machen. Da mit dem dritten Platz irgendwie belohnt worden auch und ja, wollten dann eigentlich schon das nutzen so ein bisschen. Dresden war echt ein super gutes Rennen und wollten das als Vorbereitung für Israel nutzen und haben dann ja 6 Wochen einen richtig guten Trainingsblock gehabt und habe mich dann leider eine Entzündung im Knie zugezogen, dass ich kurz vorher da nicht an den Start stehen konnte, weil ja, also die Vorbereitung lief echt gut. Da 6 Wochen richtig gut gemacht. Wir haben das Ganze im Labor. Ich war bei Daniel in München. Wir haben tatsächlich den Ironman bis Kilometer 20, 25 einmal komplett im Labor durchgespielt. Also 4 Kilometer geschwommen, so, also 4x1000 geschwommen, dann ins Labor gegangen, mit Spiro quasi auf der Rolle gesessen. Und
du bist auf der Rolle, ja, mit Spiro 180 Kilometer Rad gefahren.
Ja, halt, also 4 Stunden, also dreimal eine Stunde quasi in Race Pace.
Guck mal, es ist doch das Norwegian Method.
Ja,
das sind hier die beiden.
Ja, Daniel Appelhans ist, wer ihn nicht kennt, ist auch, der hat, glaube ich, jede Studie gelesen, die irgendwo da im nordischen Raum existiert und hat die auch noch, der ist auch so, der guckt, ob man da noch was optimieren kann. Das ist so ein richtig geiler Tüftler und Wissenschaftler. Also der hat schon richtig was auf dem Kasten auch.
Voll, wir wollten irgendwie alle Fragezeichen, das war für ihn auch die erste langdistanze Vorbereitung, irgendwie aus dem Weg räumen und gucken, was passiert denn überhaupt bei Kilometer 20, so beim Laufen. Und ja, haben das dann bis zu einem Punkt durchgespielt, quasi im Labor, wo wir sagen, okay, das ist jetzt, ja, wir brauchen es jetzt nicht ganz machen, aber bis dahin sollten wir schon irgendwie gucken.
Okay, und dann war da
und dann
die
Langdistanz. Dann seid ihr quasi zu dem Punkt gekommen, dass sich das Knie entzündet hat.
Ja.
Sagt der Trainer von der Straße. Nein, das ist natürlich gemein, aber.
Naja, danach ging es ja noch. Also, ich habe danach ja noch anderthalb, 2 Wochen gehabt, so. Aber ja, wir haben vielleicht 1-2 Fehler da in der Vorbereitung gemacht, die man.
Ja, aber ist doch auch geil. Ich meine,
ist doch auch ein Lernen, ein Prozess und ist ja irgendwie auch dann, also ich finde es total geil und höre super gerne zu, was du gerade erzählst. Das ist mega halt auch spannend. Nicht so Erfolg, sondern auch mal auf die Schnauze fallen und trotzdem weitermachen und Bock dran haben und
ja, und so wie es ja halt auch ist, ne? Ja. Das muss man auch mal sagen. Das ist ja tatsächlich so. Und ich finde auch, da hat dies hier im Frühjahr Brad Sutton einen wirklich coolen Artikel drüber geschrieben, dass einfach sehr viele Athleten, auch die Trainer, sehr, sehr früh wechseln und das schon beim irgendwie ersten Rennen, was nicht so gut läuft, sofort hinterfragt wird, funktioniert das Ganze jetzt? Man kann es jetzt ja nicht auch ein bisschen sagen, jetzt bei Sam Lom und Dan Plus. Irgendwie zwei Rennen gemacht und dann hat es nicht funktioniert. Ich meine, der Erfolg gibt jetzt letztendlich Sam Long recht. Seitdem er sich getrennt hat, gewinnt er wieder die Rennen. Kann man jetzt auch sagen, hat er vielleicht auch von den neuen Methoden von Dan Plus profitiert. Aber letztendlich muss man ja ganz ehrlich sagen, nur weil ein Rennen nicht in die Hose geht, muss man nicht sofort die ganze Arbeit in den letzten Jahren über den Haufen werfen. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich so ein Ding, finde ich sensationell, wie ihr zusammen gestartet seid. Und offensichtlich scheint es auch ein bisschen so zu sein, würdest du auch sagen, dass ihr schon auch Sachen versucht auszureizen? Also bist du auch einer, da kommt mir irgendwie gleich so eine Parallele zu Magnus Ditlev. Also orientiert ihr euch schon eher so an der oberen Kante? Also besonders konservativ klingt das ja nicht, zu sagen, ich mache jetzt hier mal vorm ersten Ironman so ein Ding im Labor, um zu gucken, wie sich das Ganze physiologisch auswirkt. Seid ihr da eher so Borderliner? Also weil du wirkst ja auch so, als wenn du einfach wahnsinnig viel Spaß an dem hast, was du machst.
Ja, ich glaube schon. Also wir schauen immer, dass wir halt, keine Ahnung, sei es Verpflegung, sei es alles irgendwie da am oberen Ende versuchen zu arbeiten und halt wirklich zu gucken, okay, wie viel kann man denn in einer Stunde, so wie viel kann ich mir denn reinschieben, so nach dem Motto. Und solche Sachen einfach ausprobiert und ja, quasi da versucht, irgendwie das Beste rauszuholen. Ich meine, was Umfänge angeht, sind wir vielleicht eigentlich ein bisschen konservativ. Das heißt, so das Steigern von Laufumfängen eigentlich super vorsichtig, weil das halt auch die größte Gefahr birgt, aber bei anderen Sachen, wo man eigentlich auch ja, vielleicht ein bisschen freier dran gehen kann, versuchen wir schon immer das ziemlich auszureizen.
Also schon auch faszinierend, muss man halt auch nochmal sagen, dass du ja, wie gesagt, ein relativ großer Athlet bist, der aber trotzdem eine 30:39 über die 10 Kilometer läuft. Ich habe auch gesehen, Halbmarathon bist du in der 67 gelaufen. Das sind ja schon auch Zeiten, also da fallen mir jetzt nicht so viele auf der Langdistanz ein aktuell, die das in Deutschland rennen.
Ja, also Laufen ist, ja, ich meine, ich habe mit Laufen damals angefangen, so, wir haben einen kleinen Laufverein hier zu Hause und ist das, glaube ich, auch, was mir am meisten Spaß macht und ja, was soll ich sagen, da läuft's ganz gut, so, also, es macht halt einfach Spaß, so laufen und draußen zu sein, ja, es ist, kann man sehr gut genießen und abschalten.
Krass. Sehr, sehr geil, also Israel hat nicht geklappt wegen, der Knieentzündung, da hatte ja schon das Ironman-Debüt sein sollen und dann habt ihr den Plan dann direkt gefasst, okay, nochmal komplett raus, erholen und lange Vorbereitung und euch dann Thun ausgesucht und wieso Thun?
Ja, dazwischen war ja noch Gran Canaria, so, wo wir erstmal wieder geguckt haben, quasi hält das Knie nach der Verletzung jetzt, wie ist die Form und da halt super gutes Gefühl auch gehabt, so, ich meine, das Starterfeld war irgendwie richtig krass. Vorfeld vielleicht ein bisschen so gesagt, ja, vielleicht kann man da wieder eine gute Platzierung machen. Und wo die Startliste raus war, so, ja, okay, wir machen einfach unser Rennen, gucken, dass das halt hält alles. Und dann mit Thun halt eine bergige Radstrecke, wo man halt irgendwie die Radstärke auch ausspielen kann, wo man beim flachen Laufen dann auch irgendwie noch schnell drauf laufen kann. So, das wissen wir halt, dass ich auch nach einem harten Radfahren irgendwie noch schnell laufen kann, dass mir das nicht so viel ausmacht wie vielleicht andere, die sich auf dem Rad nicht so verausgaben dürfen, um gut zu laufen. Und dementsprechend halt für Thun entschieden, weil es auch dann super gut gepasst hat vom Zeitpunkt her.
Und war für keinen Zeitpunkt für dich irgendwie so eine Idee zu sagen, okay, Hamburg-Europameisterschaft, klar, absolut konträre Radstrecke oder halt Challenge Rot, was ja mit Sicherheit auch eine der größten Aufmerksamkeiten für deutsche Athleten anbelangt. War für dich von Anfang an klar, nee, wenn, dann machen wir wirklich Thun, dass ich meine Stärken abrufen kann?
Nee, also Rot war eigentlich mal der Ursprungsplan. Wir haben aber erst relativ spät, irgendwie Februar, März, so, wo wir sagen, okay, das Knie ist wieder da, wo wir sein wollen. Und da erst dann ja, Rot angefragt oder halt gefragt wegen Startplatz und da war man halt dann viel zu spät schon. So, das war halt einfach ein Fehler, den ich nicht auf der Platte hatte, aber klar, ja. Im Nachhinein, so, bei so einem Rennen wie Rot will natürlich jeder starten, so auch jeder Profi irgendwie. Und da dann reinzurutschen, ist gar nicht so einfach. Und Hamburg war auch dann eigentlich die Alternative, aber nach Samorin, so, wo es auch irgendwie wieder ein gebrauchter Tag war. Einfach weil man beim Radfahren einer Gruppe hinterhergefahren ist und da irgendwie nicht rankam und irgendwie so gar keine Kraft da war. Es war ja dann 2 Wochen später wäre Hamburg gewesen, wo wir dann gesagt haben, okay, was mich auch so ein bisschen runtergezogen hat, tatsächlich Samorin, und dann eher gesagt, okay, es macht keinen Sinn, in Hamburg zu starten. Wir brauchen noch mal ein bisschen Abstand und wir konzentrieren uns jetzt auf Thun. So mit der Radstrecke vielleicht eh was mir besser liegt. Genau, weil in Hamburg war es ja, wenn man es jetzt sieht, sehr entscheidend, in welchen Gruppen man ist oder Gruppen war. So, und genau.
Das stimmt. Ja, aber krass, also finde ich mega, mega faszinierend, wie ihr an die Sache rangeht und vor allem auch, wie du das machst. Also auch so diese Auf- und Abs. Was meinst du, was wird dir jetzt so dieses Rennen? Das ist ja, wenn du gesagt hast, dass Frankfurt City Triathlon für dich so ein Fingerzeig war, was in dir schlummert. Ich meine, dass der Fingerabdruck von dem, von Thun, der ist ja noch ein bisschen dicker als Frankfurt City Triathlon. Wie gesagt, dann stehst du da jetzt mit 5 deutschen Athleten an der Startlinie in Nizza. Hast du schon realisieren können, also hast du schon irgendwie so ein bisschen noch breiteres Kreuz bekommen oder ist der Hunger noch größer geworden, dass du sagst, alter Schwede, irgendwie scheint da wirklich was in mir zu schlummern, dass ich vielleicht die nächsten Rennen nicht nur mit einem komplett schwarzen Einteiler absolvieren muss, sondern dass es vielleicht auch wirklich mal, ich meine, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, dass da wirklich was in dir schlummert, dass du solche Rennen, ich meine, ich jetzt sofort als Trainer würde ich sofort sagen, wie ärgert sich der Daniel darüber, dass du diese Schwimmgruppe nicht erwischt hast? Weil ich meine, wenn du diese 1 Stunde 50 nicht mit 345 Watt hättest fahren müssen, das ist immer dieses Wenn und Wäre, aber das sind natürlich ganz, ganz schnell 2 Minuten beim Marathon. Also, dass du das Zeug dazu hast, solche Rennen zu gewinnen, das hast du jetzt ja mehr als schwarz auf weiß bewiesen.
Ja, aber ich glaube, gerade ist eher so, okay, eine gute Bestätigung für das, was wir eigentlich die letzten Jahre so gemacht haben. Einfach so, okay, geil, dass sich das so ausgezahlt hat, dass man das dann in so einem zweiten Platz einfach sieht. Ich meine, hätte Wenn und Aber ist, glaube ich, bei jedem Rennen. Also, ich hatte noch kein Rennen so, in Dresden auch, da war auch hätte Wenn und Aber. So,
ja, das ist halt Langdistanz-Triathlon, definitiv.
Ja, deswegen. Ja,
aber mega cool, also finde ich sensationell, also finde ich auch vor allem mega sympathisch, da wirklich so total Realist zu bleiben und sich auf das zu konzentrieren, was man leisten kann und was man vorhat und halt auch so diese ganze Arbeit der letzten Jahre nicht aus dem Blick verliert. Aber wie ist jetzt so der Blick gen Nizza?
Wie meinst du? Also,
ist das die Kirsche auf der Torte? Und eigentlich ist es egal, du nimmst es mit oder ist es jetzt schon nochmal, dass es dich richtig catcht, dass du jetzt sagst, ey, komm, jetzt will ich auch nochmal wissen, was in Nizza geht.
Ob ich ähnliche Angehensweise habe wie jetzt in Thun, oder?
Ja, genau. Also ist es so, wenn du siehst, ja, scheiße, nach einem schlimmen 10 Minuten Rückstand, die presse ich in der ersten Stunde zu.
Nee, also klar, ich will da irgendwie ein richtig gutes Rennen machen, aber muss ich auch eingestehen. Ich glaube, an dem Punkt, wo die Jungs vorne sind, so, da ist man noch nicht. Da muss man noch ein bisschen was für machen. Klar wollen wir uns irgendwie bestmöglich drauf vorbereiten, irgendwie das meiste rausholen. So, aber ich glaube, da mit der Brechstange jetzt ranzugehen, wäre fatal. So, lieber schauen, dass man irgendwie in der Vorbereitung nicht überzieht, dass man da fit an der Startlinie ist und dann an dem Tag einfach, ja, von Schwimmen zu Radfahren zum Laufen guckt, was sich für Chancen ergeben.
Ja, ich finde es also super geil, wie realistisch du dann bist und wie du es auch siehst und einordnest. Das ist ja dann auch nicht immer der Fall. Wenn du das jetzt für dich mal, dich als Athletentypen siehst, ich glaube, im Laufen, was du jetzt dann auch in Thun gezeigt hast, brauchen wir nicht drüber reden, dass du da wahrscheinlich, wenn du, wie Nils gesagt hast, nicht die ersten 2 Stunden 70.3 Pace fahren musst, schon mit auf jeden Fall mindestens mal der erweiterten Weltspitze, wenn nicht sogar mit der Weltspitze, auch irgendwo läuferisch, auch wenn man sich deine 10 Kilometer Leistung anguckt, irgendwie so in diese Richtung mitlaufen kannst. Klar, es gibt dann noch.
Ja, entschuldige, dass ich einhack, Nick, aber du bist jetzt in 2:42 gelaufen in Thun, nach wirklich einer verdammt harten Radleistung und bei Hitze. Also das ist schon definitiv mehr als erweiterte Weltspitze, da hast du recht, Nick.
Nee, genau, das meine ich ja.
Also, ich wollte einmal nochmal diese Zahlen.
Genau, es gibt also ja immer noch so 2, 3 Überläufer, wenn man sich jetzt mal einen Patrick anguckt, was der im Ironman immer macht, oder ein Blumenfeld, definitiv, oder ein Eden.
aber alles, was dahinter kommt, kannst du dich ja schon mal auf jeden Fall, was das Laufen geht, definitiv einreihen. Und dann ist so, wie ist so deine Einschätzung dann noch für also Laufen brauchst du jetzt keine mehr geben, die haben wir jetzt für dich gegeben, für Radfahren und Schwimmen. Also wo siehst du da noch, wie viel musst du dich noch verbessern, um dann irgendwo vielleicht auch bei anderen Rennen, wo halt noch dichtere und stärkere Starterfelder wieder in Nizza am Start sind?
Ja, ich glaube, im Radfahren ist gerade nicht die Power das Problem, sondern irgendwie die Rennintelligenz da in den richtigen Situationen, irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil wir haben es eben gesagt, super viele Rennen habe ich noch nicht gemacht, so, und da einfach noch mehr Erfahrung sammeln. Ich meine, ich habe das Interview mit Mika gehört und muss sagen, so, ja, krass, der weiß halt irgendwie, also hat halt eine krasse Rennintelligenz einfach letztes Jahr da gezeigt, und ich glaube, da muss man hinkommen, wenn man irgendwie ja noch mehr aus dem Radfahren holen will. Und beim Schwimmen ist es auf jeden Fall, also da sind wir gerade auch mit einem Schwimmtrainer nochmal dran, da einfach die Form noch zu verbessern. Also in einem nicht welligen Schwimmen, glaube ich, bin ich deutlich besser aktuell, aber wenn es so ist wie jetzt in Thun, so, dann muss ich da einfach noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist gerade die größte Baustelle, um halt wirklich, wenn man vorne irgendwie dabei sein will, muss da noch ein bisschen mehr kommen. Aber da haben wir auch einen Plan, wie wir da hinkommen wollen. Und das schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt.
Da hast du dann auch wirklich vor Ort jemanden, der dann ein, zwei Mal pro Woche am Beckenrand steht? Oder wie wollt ihr das dann angehen?
Nee, wir haben, uns hilft gerade, also Daniel hat über die Arbeit Kontakt zu Michi Hahn, das ist der Schwimmtrainer von Anne Haug, der kennt sich ziemlich gut aus, und mit dem sind wir im Austausch, also sei es Videoanalysen vom Schwimmen als auch ja, so grundsätzliche Sachen quasi, wie man das ein bisschen besser macht, wie man da einfach noch mehr rausholt. Ja, Frequenzschwimmen ist sowas, was ich zum Beispiel nicht so, also hohe Frequenz, also ich schwimme halt super niedrige Frequenzen, deswegen kann ich, wenn das Wasser halt irgendwie nicht, keinen Wellengang hat, auch schneller mitschwimmen. Ich glaube, der Dietlef hat ein ähnliches Problem, das hat man jetzt in Rot gesehen, wenn das Wasser halt irgendwie kein Wellengang ist und das im See ist, schwimmt er halt vorne mit. Und ja, ist bei mir ähnlich, vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau, wie es bei ihm ist, aber auch, dass halt sobald Wellengang da ist, ich mich da schwerer tue und da irgendwie mit einer höheren Frequenz oder schauen muss, wie ich da einen Trade-off finde zwischen Technik aufrechterhalten und irgendwie die Frequenz trotzdem zu erhöhen.
Ja, das ist immer das Ding im Schwimmen. Also ich kann es ja, also ich komme ja vom Schwimmen und bin auch ähnlich groß wie du, sogar noch größer, 3 Zentimeter, und das ist natürlich von so großen Athleten immer so diese Krux, du kannst dich halt auf deine riesen Hebel verlassen im Wasser, und das ist im Pool auch ziemlich geil. Also da kannst du viel über Kraft große Hebel machen, aber wenn das Wasser halt choppy wird und du immer so kleine Bremsdinger von vorne kriegst und halt dann versuchst, dann mit einer langen Gleitphase und einem großen Hebel das zu machen, dann ist irgendwann auch schon nach 400 Metern die Kraft weg, und die Pace fällt deutlich ab, und du müsstest halt natürlich, genau wie du richtig beschreibst, also alle, die das nicht kennen, jetzt von den Hörern auch, wenn es wellig ist im Meer, im Freiwasser oder choppy ist, ist es immer die schnellere Variante, eine höhere Frequenz zu schwimmen, was einem Athleten, der kleiner ist, deutlich leichter fällt natürlich als so riesengroßen Hünen, wie jetzt auch im Leo. Und das ist dann schon ein Riesenunterschied, wo man auch zum Beispiel, das sieht beim Patrick oder sowas, der das sehr, sehr gut kann, der auch auf Hawaii und sowas immer dann in den Spitzengruppen mitschwimmt. Aber ist ja geil, wenn ihr auch das so auf dem Schirm habt und auch genau eigentlich schon die Baustellen für euch ausgemacht habt, wo ihr dann dran tüfteln und arbeiten könnt. Ich finde sowas total geil zu sehen, einfach, oder auch jetzt mal erzählt zu bekommen, und ich freue mich drauf, auch das so jetzt weiter zu verfolgen, wie es bei dir weitergeht, auch mit wahrscheinlich wieder dann mal 2 Rennen, wo man auf den Deckel kriegt, und eins, was dann auch mal wieder so läuft, wie du es dir vorstellst. Und ja, das so, ich finde diese Geschichte cool, irgendwie einfach auch ein Coach aus der gleichen Ecke, lange Zusammenarbeit, und ihr tüftelt zusammen und lotet die Grenzen aus und schaut auch, was in welchen Bereichen geht, und fallt auch mal hin, steht aber auf und macht weiter, und das ist irgendwie sau cool, was Nils auch gesagt hat, was man ja sonst viel hört, läuft nicht, ich wechsle den Trainer oder das geht nicht oder schmeiß ganz hin oder was auch immer, und das ist ja einfach Sport irgendwie, dieses, ja, das machen, worauf man Bock hat, und es geht nicht immer nur nach oben.
Ja, voll. Aber dann auch zum Profisport gehört ja auch, gehören ja tatsächlich auch Sponsoren, die Baustelle. Ich würde sagen, ich hätte jetzt gedacht, bei der Baustelle Radfahren sagst du erstmal, dass du zurzeit kein Rad hast. Also das ist ja kaputt gegangen. Ist das was, was dich nicht, also wo du keinen Bock drauf hast? Du bist ja jetzt auch, ich finde schon ein lässiger Typ, aber du bist ja jetzt schon eher besonnener, introvertierter, würde ich jetzt auf den ersten Eindruck sagen. Oder was dir einfach nicht liegt, oder ist es so, dass du sagst, mir ist es eigentlich egal, ob ich da jetzt Support bekomme oder nicht, weil ich meine, letztendlich muss man sagen, je mehr man sich auf den Sport konzentrieren kann, je mehr Support man von außen hat, desto einfacher wird es ja auch ein bisschen. Ist das auch bei euch auf dem Schirm oder sagt ihr einfach, das kommt dann nachher von alleine, was ja heutzutage leider nicht mehr der Fall ist? Also das ist ja, ich hatte da ja auch immer so ein klein bisschen mit, dass sehr, sehr viele Trommler wesentlich mehr Support bekommen und dann irgendwie die Rennen aussteigen oder wie irgendwie beenden, und die vorne mit dabei sind, die aber halt nicht so trommeln, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen, die müssen dann halt mit den Rädern ihrer Freundin durch die Gegend fahren. wie ist das bei dir? Also liegt dir das nicht so oder wollt ihr das ganz bewusst nicht?
Naja, egal, kann man jetzt nicht sagen. Ich meine, irgendwie muss man das ja auch finanzieren, so alles. Und wenn man da sagen würde, es wäre egal, so, dann klappt das natürlich nicht. Ja, ich glaube, es ist was, wo ich mich relativ schwer tue. So, wir wollen uns aber auch auf Sportliche konzentrieren. So bewusst gesagt, okay, wir wollen uns nicht über den Sport quasi den Erfolg generieren, so, oder uns über den sportlichen Ansatz quasi definieren und weniger, also in zweiter Linie dann der Influencer sein. Also quasi. Also
Influencer bist du nicht, das wollte ich gerade sagen. Also das ist schon mal klar.
So, also ich sag mal, ja, quasi, dass der Sport quasi Prio 1 hat. Also ich meine, man könnte ja auch einen deutlich höheren Fokus einfach auf Social Media setzen, was jetzt natürlich auch quasi der Fall sein wird, so, weil man irgendwie sportlich da an einem Punkt ist, wo man das, glaube ich, auch machen muss. Aber ja, das war gerade dran, ein Team aufzustellen. Das ist jetzt, ich sag mal, der nächste Schritt zur Professionalisierung, denke ich, den wir gerade am angehen sind.
Ja, cool. Spannend. Geil. Also ich hab's schon gesagt, ich war vorher schon Fanboy, weil ich eben halt auch wirklich dieses Rauf und Runter, was Nick eben so beschrieben hat. Ich meine, das mit deinem Trainer, das wusste ich gar nicht. Das macht das Ganze natürlich noch runder irgendwie. Das ist ja wirklich so ein bisschen, wie heißt noch der Coach von Rocky Balboa, dieser gebrochene Nase da. Das hatte ich irgendwie sofort so vor Augen. Ja. Die beiden, die dann da immer zusammen, die Underdogs, die dann aber halt einfach der Weltspitze den Hintern versohlen. Was jetzt ja wirklich auch in Thun absolut der Fall war und was du ja schon in Dresden angedeutet hast, auf Gran Canaria, Frankfurt City Triathlon. Aber jetzt glaube ich wirklich, dass einfach viele nochmal so ein bisschen A, dich auf der Pfanne haben, B, glaube ich, wie gesagt, schreib mal eine E-Mail nach Hamburg zum Sockenhersteller. Ich glaube, die musst du dir jetzt nicht mehr kaufen.
Der hört zu. Also Alex, Leonard Arnold, Leo_Arno_ auf Insta und dann einfach mal die Sponsoren bitte ein paar DMs schicken, wenn ihr dem Jungen hier was Gutes tun wollt. Und alle anderen also auch auf Folgen drücken, habe ich ja schon gesagt.
Nee, also echt mega, hat mega Spaß zuzugucken am Sonntag, war mega cool, dich hier am Mikro zu haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Also wir haben ja Nizza, haben wir noch gar nicht auf der Planung, Nick, aber da werden wir mit Sicherheit ja auch irgendwie wieder ein Special machen. Vielleicht können wir da ja alle fünf, ich weiß gar nicht, gibt es noch ein Rennen, gibt es noch?
Nee, ja, wir müssen mal gucken, wer sich alles qualifiziert hat. Wir haben jetzt bestimmt irgendwen vergessen und kriegen nachher Hate, dass wir es wieder nicht wissen, weil wir nicht vorbereitet sind, aber
Nee, Leo ist doch Ingenieur, der hat das doch
sofort. Nee. Also, so wie er sein, so wie als Ingenieur sein Rad richtig zusammengeschraubt hat vor Gran Canaria, oder was?
Nee, ein Rennen ist doch jetzt noch in den USA, glaube ich, oder? Wo auch
Lake Placid. Mr.
Brownlee auf Lake Placid. Oh, genau. Ja. Aber das ist dann wirklich Final Call, glaube ich. Nee, aber ich denke, dass wir da mit Sicherheit, Nick, irgendwie nochmal so ein kurz, und wenn es nur irgendwelche Sprachnachrichten sind, vorher nochmal hören, was die Deutschen da machen.
Wie das Schwimmtraining läuft. Patrick
ans Mikro. Genau. Ja, er kann natürlich auch. Ich meine, Nizza kann halt auch so oder so sein. Ne? Da kannst du wahrscheinlich auch relativ flaches Wasser haben. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es ohne Neo wird, ist, glaube ich, relativ groß. Ist das schon so ein Punkt, der dich dann nervt, wo du denkst, Neo wäre eigentlich ganz gut, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also ohne Neo komme ich tatsächlich ganz gut klar. Also Wasserlage ist ganz gut.
Ist ja Salzwasser, da treibt man eh hoch.
muss man nur hoffen, dass es dann halt nicht diese kleinen Kippelwellen sein. Aber nee, mega cool. Also hat mega Spaß gehabt, dich hier zu haben.
Ja, hat mich auch mega gefreut.
Sehr, 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 sehr cool. Stunde 20 um. Wir haben lange gequatscht. Und wie Nils gesagt hat, es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein. Wir werden uns mal überlegen, was wir noch so im Umfeld Nizza machen werden. Ob wir das dann in Podcast-Form oder in anderen Formen machen werden, müssen wir nochmal gucken. Aber wir haben dich auf jeden Fall auf unserem Zettel und so unterm Radar fliegst du jetzt nicht mehr. Das kannst du vergessen.
Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, bei den Athleten, die in Thun am Start standen, die hatten Leo mit Sicherheit alle auf dem Zettel. Also da ist er mit Sicherheit nicht unterm Radar geflogen, ansonsten haben sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Aber ich glaube, so bei den...
Ich glaube, bei dem einen oder anderen schon.
Nee, mega cool. Also toi, 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 vor allem, und das ist ja immer das Wichtigste, dass du gesund und fit an der Startlinie stehst in Nizza.
Genau, kein Ironman vorher mehr im Labor.
Ja, wir versuchen uns zurückzuhalten. Also, ein paar Sachen testen wir vielleicht noch, aber vielleicht nicht mehr die ganz großen.
Sehr geil. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf, wie auch immer, es wird die Geschichten danach, was ihr noch ausprobiert habt und was ihr getestet habt. Richtig, richtig geil. Wie Nils schon gesagt hat, von mir auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und ich würde sagen, wir hören uns, sehen uns.
Ja, sehr cool. Danke, dass ich da sein durfte.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.